Volksbühnen, Ausbildung derer, das heißt der Folge, die auf den Normalfall als Sensation abheben. Es war eine Sensation, als die Volksbühne gegründet wurde, sich täglich satt zu essen. Diese Normalität, satt werden zu können durch Essen, war eine Sensation. Es war eine Sensation, vor 120 Jahren etwas Wärmendes an Beinen, Armen und auf dem Rumpf tragen zu können. Es war eine Sensation, die Normalität zu erleben, in einem Zimmer friedlich sitzen zu können, ohne dass ein Mietkassierer rausschmiss, weil man die Miete nicht zahlen konnte. Eine Sensation war das. Das bedeutet nämlich Volksbühne, das bedeutet Volkshochschule. Genau diese Hinrichtung auf die Sensation des Normalen. Damals hieß es, man muss überhaupt anerkennen, gegenüber den Kulturgenies, den Malern, Staatengründer, Feldherren, Kirchenfürsten, Königen, dass dieses kleine Leben in der Ereignislosigkeit des geschlossenen, wohlbeheizten Raumes überhaupt menschenwürdig ist, muss man überhaupt erstmal durchsetzen. Also verspreche ich mir, dass von der Volksbühne als Atta Atta, das heißt ja nichts anderes als komm Kind, jetzt gehen wir spazieren in der Normalität. Ich mache dir klar, und sieh mal, da wohnen die Kühe, und da springen die Hunde, und da wächst das Blümlein, und wer ist das? Miau, miau. Und die ganze Welt besteht in nichts anderem als in der wechselseitigen Einlösung des Erwarteten durch das, was ich tatsächlich sehe. Das Kind will nicht sehen, wenn es Märchen beim Märchenvorlesen hört, das machen Sie mal lieber im Theater. Ein Kind will nicht hören, wie fantasiereich der Erzähler ein Märchen variiert. Sondern es besteht darauf, dass und Hänsel und Gretel gingen dann schließlich Hand in Hand, glücklich strahlend aus dem Wald. Ja? Dass Hänsel und Gretel mal was ganz anderes gemacht haben können. Ja, einen herrlichen Inzest bei Wagner-Musik und dass dort eine neue Kultur des Bayreuth entstanden sei. Das will ein Kind nicht hören, weil es instinktiv weiß, was die Größe ist, nämlich Wiederholung der ewig gleichen Geschichte auf alle Zeiten. Die Katze macht Miau und der Hund macht Wawau und nicht umgekehrt. Und nicht plötzlich machen die Katzen und die Hunde irgendetwas, was dem Nilpferd oder dem Kaninchen zukommt.
Ich wollte noch etwas fragen, und zwar, ich meine, wenn wir hier das als Normalzustand behaupten, was wir hier erleben, ist es aber auch in gewisser Weise, wenn man es im Verhältnis zur ganzen Welt sieht, ist es ja auch eine gewisse Anmaßung.
Das ist verständlich, ja.
Ich meine, das, was wir hier als Normalität bezeichnen, ja, ist ja nicht die Normalität,
eben,
sondern wir müssen ja im Verhältnis sehen zum Rest der Welt, der viel, viel größer ist. Also unsere kleine Welt nehmen wir als Normalität und was anderes ist eigentlich die Normalität.
Und auf der Ebene sind wir dann eben die Märtyrer, sind wir die Propheten, sind wir die, wenn wir noch kleine Propheten, sind wir Propheten, sind wir Visionäre der Großartigkeit eines Zustands von Menschen in relativer harmloser Normalität. Sie haben zu essen, sie werden behaust, sie haben was anzuziehen und wenn sie auf die Straße gehen, kriegen sie nicht mit der nächstbesten Latte eins über die Rübe und werden ausgeraubt. Das ist die Sensation. Das ist unsere Aufgabe. Hingegen, wenn wir denen sagen wollen, unsere Gemälde, unsere Literatur, das ist die Sensation der Weltkultur, machen wir uns auch lächerlich. Ja, da können die sagen, und wir machen mal ein bisschen im Sand mit Federschmuck und ein paar Häufchen drauf. Ja, großartig. Ihr versteht es gar nicht, sind ja so großartig ist es. Das ist alles Unsinn. Aber das, was sie alle nicht, gerade nicht erreichen können, worum sie alle ringen, eben diese Welteinmaligkeit, ich höre im Sinne von Letztmaligkeit, dass wir alle wissen, wenn die Welt in diesen Zustand gerät, dass nichts mehr geschieht, ja? Dass keiner mehr sagt, aber ich muss doch jetzt mal was entwickeln, es muss doch mal innovativ gedacht werden, das ist doch ein Skandal. Ja, heute sehen Sie die Beschränktheit der Unternehmer. Kommt einer in einen Job, fängt er sofort an, sagt, was muss ich hier umkrempeln? Was, so ist es, so hat es funktioniert, kommt gar nicht an, muss sofort probiert das jetzt. Kein Wunder, dass es nicht mehr funktioniert. Das funktioniert ja nur so lange, wie da Leute saßen, die sagen, oh, wir wissen, wie es funktioniert und das bewahren wir. Wir machen das ewig weiter. Ja? Ran, klopf, klopf, brauchen Sie doch 20.000 nahtfreie sind Nylonstrümpfe, ja, für ihre Frauen, schön, wir machen heute Abend ein Fest für die Frauen mit Bouquet und Konfekt und ja, lila Schürzchen. Das ist Kultur und nicht, jetzt komme ich, was, so habe ich es gemacht, alles umdrehen, antreten, ja, von jetzt ab links, von eben rechts war, oben nach unten und dann sieht die Wirtschaft auch so aus. Wie soll sich denn da überhaupt eine Antizipation, das heißt eine Vorauserwartbarkeit eines Resultats einstellen, wenn jeder sagt, mein Handeln ist darauf gerichtet, innovativ zu sein, sodass Sie es nicht erwarten können als Resultat. Ja? Sie können sich auf mich gar nicht einstellen. Also was soll das? Sie können sich als mein Kunde auf mich gar nicht einstellen, wie ich in dauernder Comedy kreativ bin. Das heißt, wenn ich etwas produziere, was Sie gar nicht erwarten können, auch nicht brauchen, auch gar nicht wissen, dass es überhaupt geben kann, etc. Kann ja gar nicht gehen. Ja, also das ist jetzt von dieser Basislage ausgehend Volksbildung. Wirklich mal anzugreifen auf der Ebene der vermeintlichen Eliten, der Funktionseliten, der Intellektuellen, das ist die eigentliche Aufgabe. Sie brauchen ja nicht die Kleinbürger zu trainieren, die sind ja Gott sei Dank Kleinbürger. Die sitzen ja Gott sei Dank stundenlang vorm Fernseher und gucken sich das Paradies an und denken, während sie da sitzen und Kartoffelchips mögen, jetzt bin ich auch im Paradies. Das ist doch genial, die sind doch großartig. Ja? Nein, die anderen, die wir glauben, jetzt hau hoch, jetzt Gott spielen, jetzt Sozialismus auf Ewigkeit stellen, ja, die muss man hier reinholen. Der ganzen Funktionselite, der kreativen, innovativen, dieser anmaßlichen Planer der Gesellschaftszukunft etc., denen muss man klar machen, dass mit all ihrer Macht gar nichts getan ist. Sie können sich nur in Anerkennung der Gesetze und der Bedingungen, unter denen wir leben, Naturgesetze wie Kulturgesetze, überhaupt richtig verhalten und nicht meinen, sie seien erhaben über die Bedingungen der Natur und der Kultur. Ja? Also insofern Trainingscamp für die Eliten, ganz im Sinne der psychoanalytischen Theorien. Die Leute mit krankhafter Selbstüberschätzung, oder Selbstüberschätzung ist ja die geistige Krankheit, ja? Die versucht, der Unabhängigkeit als Bedingungslosigkeit auszulegen, dass den Leuten gezeigt wird, wie selbst noch in den vermeintlich willkürlichsten Handlungen, die sie vollziehen, als Künstler, ganz einfach normale Gesetzmäßigkeiten auftreten. Ne? Die Surrealisten, die hier im Atta-Atta gehen, angesprochen werden, haben ja viele solcher pädagogischen Promenaden, wie sie es nannten, gemacht. Mussorgskys Bilderpromenade ist über ein Atta-Atta. Ist ja auch so gebaut. Ja? Der Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, ist ein quasi ein Atta-Atta. Die Solisten haben das gemacht, diverse Künstlerschaften, die man anführen könnte. Aber es ist tatsächlich ein Gang, ein Schreiten, ein sich erschreiten, erarbeiten etc. im Hinblick auf die Erkenntnis der Bedingungen, unter denen man steht. Wenn die Surrealisten sagten, unser Spaß ist es, total willkürliche Silben zu erzeugen. Écrivain automatique. Ich bin ein Schreiber, ja, der völlig blind einfach reagiert. Da kam der Nächste und konnte schon sofort die Struktur herausholen. Ja. Freud war derjenige, der gesagt hat, wir sind nicht Souveräne in unserem Hause des inneren Menschen, des Bewusstseins etc. Und selbst da, wo wir glauben, ganz unbewusst, da läuft nicht etwas willkürlich ab, sondern gerade im Unbewussten laufen unerbittliche Gesetzmäßigkeiten und Abhängigkeitsverhältnisse und Beliebtheitsverhältnisse ab. Gerade da, gerade auf der Ebene. Gerade dann, wenn man sozusagen seinen eigenen Willen als willkürliche Überbauung aufgeben kann, erkennt man, unter welchen Bedingungen man steht. Das ist der Typ der Aufklärung, wie ihn in religiöser Hinsicht am besten Michelangelo dokumentiert und schriftlich vermittelt, schriftlich überliefert hat, als Mitglied der Protestanten von Rom, die solche Übungen machten. Das waren katholisch gesehen natürlich die Geißelbrüder. Das sind Leute, die sich bis zur Grenze ihrer physischen Selbstwahrnehmung vorantreiben, um, natürlich ist das auch lustvoll, Augiasmus nennen wir das, Erschöpfungslust, wie Sie alle wissen im Theater, Augiasmus ist heute besser als jeder Orgasmus, also den Lustgewinn aus der extremen Verausgabung durch Erfüllung einer Pflicht, durch Absolvieren einer Arbeit, ist natürlich eine viel größere Belohnung, als jeder Orgasmus es heute darstellt. Deswegen bürgerliche Gesellschaft nicht mehr von orgiastischen, sondern von augiastischen Taten ausgeht. Herkules hatte einen sozusagen Sozialorgasmus, einer die ganze Scheiße aus dem Stein von Augias rausgeholt hatte. Ja, das ist doch Theaterlust. Das heißt doch nicht, da sich einen abwichsen, das ist doch völlig blöd, was da immer als Kritik an der Avantgarde, Selbstwichser, Quatsch, das sind augiastische Genießer der Gratifikationen, die sich aus der totalen Verausgabung und Erschöpfung ergeben. Jeder Schauspieler weiß, dass er am Abend nach einem solchen orgiastischen Auftritt mehr Lustgewinn hat, als je mit irgendeinem Partner in irgendeiner orgastischen Kraftanstrengung. Dass man also sozusagen abbaut, was die Ideologien an Selbstverwirklichung und Gottähnlichkeit und Überbieten und Übertrumpfen der Bedingungen unseres Lebens darstellt. Alles ist möglich, Toyota, ja, dann möchte man wirklich ein Toyota-Stück machen. Da wird nichts gemacht, als zu sagen, was kommt dabei raus, wenn einer glaubt, alles ist möglich. Ja. Das muss man demonstrieren. Sagen, guckt euch das an, was ihr da für einen Scheiß erzählt. Alles ist möglich. So sieht die Wirtschaft aus, so sieht die Gesellschaft aus. Einer geht zum Arzt und er sagt, Herr Doktor, wie ist es denn mit meinem Geschwür hier? Ist es vielleicht bösartiger Krebs? Und was machen wir denn? Sagt der Doktor, alles ist möglich. Im Sinne dieser Vorgaben, denen wirklich das zu zeigen. Weil wirklich ernsthaft Ärzten zu sagen, unsere Größe als Doktoren, wie der Ingenieur, besteht darin, dass wir wissen, was wir nicht können. Unsere Größe besteht darin zu wissen, durch das Ansammeln von Wissen, wie viel wir nicht wissen, nämlich sokratisch gesehen, ich weiß das nicht, weil es hieß ja nichts anderes als, je mehr ich eine Sache studiere, desto problematischer wird sie mir ja. Ich bin ja dann ein besserer Kenner der Großartigkeit oder Schwierigkeit oder was immer, des Sachverhalts, um die es da geht. Das heißt, ich erkenne immer mehr, wie weit ich abhängig bin von allgemeinen Gesetzen, die ich nicht generiere, auch meine Kultur nicht generiert, beispielsweise die Natur generiert. Und auf diese Weise mal Leute zu sehen, hier wird trainiert, Besuch beim Arzt auf der Bühne. Da wird gezeigt, Herr Doktor, ich habe hier was am Bimmel, da ist sowas Komisches, können Sie mir da helfen? Dann sagt der Arzt, ja, ich vermute mal, das ist die Geschlechtskrankheit. Und also vornehmlich ist das die schöne Geschichte, ja, bühnenreif, dass beim Reinkommen der Doktor sagt, na mein Lieber, was fehlt uns denn? Und der Patient sagt, Herr Doktor, ich habe hier so komische Gefühle, ich habe hier Schmerzen. Und der Doktor sagt, aha, intelligent, Sie haben nur, was Ihnen fehlt und uns fehlt nur, was Sie haben. Kommen Sie her, sind Sie richtig. Und nun beginnt der also dazu rumzumachen, zu untersuchen, ja, wahrscheinlich die Geschlechtskrankheit, ja. Was macht man denn da? Sagt der Arzt, ja, hören Sie, da müssen Sie mich fragen, Sie sind doch der Kranke, Sie sind doch der Experte der Krankheit, Sie müssen doch wissen, was da los ist. Jetzt fangen Sie aber schnell an, ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie jetzt schwarze Erde rausstreichen oder Honig, wird das zu einem noch größeren Problem. Ja? Wasser zu trinken oder Alkohol bedeutet in diesem Falle keine Lösung. Ich kann Ihnen alles, was Sie sich da vorstellen, als problematisch darstellen. Und wenn ich Ihnen jetzt diese Seite so abreiche, gucken Sie, was hier steht, für Nebenwirkungen, Risiken, fragen Sie nach Arzt oder Apotheker, dann haben Sie zwar keinen Schanker mehr, aber Ihr Herz ruiniert. Ja? Und wenn ich Ihnen diese Spritze verabreiche, 3 Monate lang, täglich 2-mal, dann sind Ihre Nieren im Matsch. Ja, das heißt es nämlich, wenn ich effektiv Sie behandle, kriegen Sie garantiert eine Krankheit. Und jede Therapie, die effektiv ist, erzeugt eine Krankheit. Das steht im Gesetz, hier, lesen Sie das gefälligst. Was heißt das für Nebenwirkungen und Risiken? Und dann wird aufgeführt, wird gezeigt auf der Bühne, wie man denn sich wirklich orientieren kann, verständigen kann, im Hinblick auf das Nicht-Können, das Nicht-Wissen, wie das denn möglich ist, sich auf eine Krankheit, eine Behandlung, einen Status, Zustand etc. zu orientieren, wenn man gerade nicht allmächtig behauptet, mit Einnahmen dieser 3 Pillen, 10 Spritzen, ist die Sache erledigt.
Da gibt es nicht auch genug Momente, wo man eben genau nicht weiß, dass man im richtigen Theater gelandet ist. Also ja. Wo man genau in dem Moment in die Abhängigkeit gerät, nicht mehr zu wissen. Also kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, wenn ich hier drauf drücke, tut total weh. Ja. Wenn ich hier hin drücke, es tut total weh. Wenn ich hier hin drücke, es tut sau weh. Wenn ich hier hin drücke, tut es weh. Und wenn ich hier hin drücke, tut es auch weh. Was kann denn das sein? Sagt der Arzt, ja, Ihr Finger ist gebrochen. Ja. Also das heißt, die Einschätzung, die Selbsteinschätzung ist doch auch jetzt vielleicht, die Sehnsucht nach dem Normalen, was du geschildert hast, ist doch vielleicht gerade deshalb so groß auch im Moment, wo man überall, auch wenn man Fernseher anmacht, kann man sich nicht mehr schützen sein, ich sitze hier mit meiner Zeitung wegen des Mutes. Man muss auch damit rechnen, dass der Ehepartner, wie gestern bei Stern-TV, bereits Plutonium aus dem Kernkraftwerk rausgeschmuggelt hat und in die kleinen Kissen verteilt hat, um mich selber zu verstrahlen. Ich muss damit rechnen, dass im Moment der Nachbar bereits ein Afghane ist und demnächst irgendwie in dieses Rathaus reinfährt mit der Bombe oder in meinen Fitnesspark.
Ja.
Und das sind doch dann die Umstände. Wo weiß ich, dass ich bei meinen Schmerzempfindungen nicht nachher, sagen wir mal so, ich merke immer wieder, dass ich dann eben auf diesen Punkt hingewiesen werde, obwohl ich ihn hier vermutet habe.
Ja.
Wo kommt dann, das ist ja für mich dann der Angstfaktor. Wie kriege ich das Selbstbewusstsein, um das lustvoll, was du ja sagst, zu genießen, was du da schilderst?
Ja,
wo ist diese Stelle?
Der Finger, der kaputt ist, ist das, was uns heute als Kirche begegnet. Das war ja eigentlich mal der Tastfinger gegenüber dem Hotspot der Ewigkeit. Achtung, Gottes Nähe, der Strahls. Der ist kaputt. Die Anzeiger sind kaputt. Die zeigen uns weder Nähe noch Distanz an. Also, philosophisch im Sinne der Ontologie, alles im Arsch. Kein Mensch macht als Philosoph eine Ontologie. Aber Kirche als Institution der organisierten, sozial organisierten näher mein Gott zu dir, ja, ist nicht mehr. Also, bis auf solche Versuche, das eben doch noch zu erreichen. Und so fort, so geht es bei der Wissenschaft ganz genau. Ich glaube doch heute kein Mensch mehr, dass das Heil aus der wissenschaftlichen Optimierung durch Eingriff in die Keimbahnen zustande kommt, also Genetik, Eugenik. Ja. Früher war das ein Zeichen totalitärer Regime, dass sie Euthanasie betrieben. Das war der Inbegriff von Nazifaschismus, Euthanasie. Heute machen wir das demokratisch legitimiert. Das ist wieder ein Beispiel für das, was vorhin durchgegangen wurde. Also zu zeigen, ja, was waren denn eigentlich die Vermittlungen, eben dieses Zeigefinger, Tonity heißt es auf Griechisch, das da. Da gibt es ja die berühmte Geschichte, verschiedener englische Dramatiker, Romanisten, Romanschreiber, soweit beraten, haben das verwendet, berühmte Akademie von Lagado, sich wieder mit den Sachen zu bepacken, die man meint. Ja? Kennst du die berühmte Geschichte? Die Leute kommen, das ist Bühne. Sie kommen mit allem auf die Bühne, was bei ihnen verhandelt wird. Nicht mehr in Form von Symbolen, die auf das abstrakte Abwesende verweisen, sondern sie schleppen die Welt mit sich auf dem Rücken. Wenn du hier sagst, Objekte, die während der Vorstellung hergestellt werden, etc., ja, dann bedeutet es ja nichts anderes als diese Akademie von Lagado. Jeder trägt die Welt, die er meint, repräsentiert die Welt, die er meint. Es wird über nichts anderes gestritten als das, was ich selbst bin. Damit sind wir beim Anfang. Ich bin das, was ich habe, ich bin das, was ich esse, ich bin das, was ich zeige, ich bin das, was ich thematisiere, ich bin das, was ich hier repräsentiere. Und das Theater, das Real-Life-Theater, ist eben die Präsenz der Menschen unter realer Anwesenheit alles dessen, was für sie die Welt ausmacht. Da ist eben nicht der Gott der Ferne und der Sozialstaat ist in Büchern stehend oder etc., sondern es wird verhandelt, was da ist. Und das macht der Swift literarisch fantastisch sichtbar, als er nun unter dem Druck ausgerechnet der Huren, der Marktweiber, also alle, die ihre Stimmen schon voll, die Leute wieder auftreten lässt mit den Dingen der Welt auf ihrem Rücken, damit sie sich mit dem Tonity, das da heißt das ja nicht, dann Tonity heißt nicht, dann bin ich auf dem Theater bin, orientiere ich mich auf die real anwesende Welt durch Hinweisen auf das da. Und es ist der Anschauung zugänglich. Ich verweise nicht auf das außerhalb fernen Abstrakte. Also will ich die Welt sehen, in der ich lebe, dadurch, dass ich sie zur Bühne mache. Das macht jeder heute schon sein Wohnzimmer, das Wohnzimmer wird zur Bühne, die Straße wird zur Bühne. Wir haben die Leute versucht, darauf hinzuweisen, in den 60er Jahren, dass die Straße die Bühne ist, indem wir links und rechts die schönen rotbezogenen Theatersessel hingestellt haben, links und rechts vom Kudamm etc. Das Parlament wird zur Bühne etc. Das tatsächlich verwandeln in ein Exponierpodest für die Welt, das sichtbar werden, das Herstellen, Herausstellen der Welt, die wir tatsächlich meinen, ja, auf die wir hinweisen können mit dem Finger, das Tonity sagen können. Deswegen muss es da wieder Götter als Bilder geben oder Götter als Fettecken, aber jedenfalls ansprechbare Entitäten als Götter und als Teufel und als Dämonen oder als Herr und Knecht und Weib und Mann. Das muss real physisch da sein. Ob als Fettecke oder als hellenistischer Marmor ist eigentlich wurscht. Die Fettecke erlaubt mehr poetische Aktivierung als der hellenistische Marmor für das Gespräch mit den Göttern. Das ist ja klar. Das ist die Aufgabe der Bühne. Vor allen anderen Medien, beim vielen glaubt man es ja nicht mehr. Denn jeder weiß, wie beliebig ich es aus jeder Ecke irgendein Schnipsel ranholen kann, ihn reinkleistere, manipuliere, synthetisiere. Nein, so wie ich beschränkt bin, mit meiner jeweiligen aktuellen Lebensweise, Erscheinung auf etwas beschränkt bin, mich als Körper mit meinem Anzug, meinem Auto, vielleicht ein paar Gegenstände etc., so will ich wissen, wie man dann die Welt repräsentieren kann und über sie sprechen kann durch das Hinweisen auf das, was wirklich da ist. Ja, das kann die Bühne glaubhaft, weil ich ja sehen kann, da ist die eine Wand, da ist die andere Wand, da ist die Rückwand, hier ist die offene vierte Wand. Ich sehe genau, auf welche Weise etwas gemacht wird. Es ist mir zugänglich. Ja? Ich kann das als Manipulation oder Kunstfertigkeit etc. immer noch schätzen, weil ich es ja durchschauen kann. Auf der Bühne kann ich es durchschauen. Im Film ist das nicht möglich, im Fernsehen ist es nicht möglich, elektronisch ist das nicht möglich. Deswegen wird die Bühne eine immer größere Bedeutung bekommen. Die Bühnenmetapher, nicht nur wie in 60er Jahren Rollenspiele etc., werden immer aktueller, sondern als Realexponierung der Welt, in der ich tatsächlich lebe, als der Welt der Dinge, die vorkommen, weil ich auf sie zeigen kann, weil ich sie wahrnehme, weil ich mich mit ihnen konfrontiere. Das ist die Aufgabe. Das ist wie Basislager übrigens auch. Du kannst, wenn du auf 6000 Meter das letzte Basislager bei der Himalaya-Expedition hast, dich nicht auf etwas beziehen, was, ach, du lieber Gott, wir haben die Unterhosen in Kathmandu vergessen. Du kannst dich nicht auf die Kathmandu-Unterhosen beziehen, wenn du auf 6400 bist. Du kannst dich nur auf das beziehen, was da ist. Das ist genau das, was wir machen. Beziehe dich auf das, was da ist. Und ich sage, ach, hätten wir doch in Barcelona oder ja, die schöne Welt jenseits des Sibirien. Nein, nur das, was da ist. Was auf der Bühne. Das ist von unglaublicher Kraft in der Demonstration von Welthaftigkeit, von real physischer Welt, von Glaubwürdigkeit. Ja. Die höchste Glaubwürdigkeit, damit machen wir jetzt Schluss, ist eben die, wo ich mich selber als Bestand dieser präsenten Welt sehen kann. Ich trete neben mich, ich trete aus mir heraus, ich betrachte mich, dann habe ich den Grad der Professionalität, von außen wie einen der anderen, mich als einen der anderen in einem anderen, das kennen Sie ja alles, und erhalte dann die Möglichkeit, selbst reflexiv zu sein. Mich auf mich selbst wie auf einen anderen zu beziehen. Die Aussagen über die anderen genauso auf mich hin zu machen. Korrekturen von Stand und Spielball oder mimischen Ausdruck oder Gleichgültigkeit oder Mattheit oder was auch immer gerade verhandelt werden soll in dem Stück. Also, Bühne, sozusagen die älteste Technik des Exponierens, des real Anwesens als die Welt, auf die ich mich beziehe, wird im Zeitalter der zunehmenden Schwindelhaftigkeit, Wahnhaftigkeit, Irrationalität oder Virtualisierung immer wichtiger. Weil die Bühne ist mit der Realanwesenheit der Dinge, mit der Realisierung von Virtualität zu haben. Auf der Bühne gibt es nur realisiertes Virtuelles. Die Engel sind etwas virtuell Gedachtes. Auf der Bühne sind sie als solche da. Schieb ich mir einfach ein paar mehr. Also war so, ja, Goethe schon. Sie können ein Vorspiel auf dem Theater bei Goethe nicht ohne einen Menschen spielen, der so macht und Flügel dran hat. Ja, das ist ja gerade eine der Geschichte. Realisierte Virtualität, während in diesen ganzen anderen Medien es ja um Virtualisierung der Realität geht, wird ja alles aufgehoben in die Beliebigkeit der zeichenhaften Manipulation. Das ist auf der Bühne nicht möglich. Deswegen die alten Realismusprobleme, hier 100 Jahre in Berlin, unter anderem auch schon für die Generation der Gründer, Schaubühnen etc., das Realismusproblem von den Bühnen ausging, von Gerhard Kaufmann auf der Bühne, nicht von den Malern, Leibniz etc. Auf der Bühne war es. Realismusdebatte, soziale Regeln, was sie damit alles verbunden, ging von der Bühne aus. Weil es eben die Realpräsenz der Welt ist, die ich meine, weil ich mich mit den Bestandteilen dieser Welt konfrontieren kann, auf sie zeigen kann. Ja, also Basislager, ja. Und dann auf zur Expedition. Alles, was die Welt ist, muss im Lager vorhanden sein. Wenn es nicht da ist, es nützt sich nicht, auf das zu beziehen, was wir irgendwo vergessen haben, was wir auch noch hätten beibringen können, was gemeint wird, sondern das meine ich mit deiner Objektwelt. Herstellen alles dessen, was da ist, aller Mittel, aller Gegenstände, aller Kulissen, aller Instrumente, es wird alles sichtbar gemacht, es wird alles gezeigt. Und dann kommt es darauf an, jetzt sich innerhalb dieser sichtbaren Welt der Konfrontation des Zeigens und Wahrnehmens zu entwickeln, mit dem Anspruch, meinetwegen auf hymnische Feier der Großartigkeit einer Kurvatur in einem Zeigestock, obwohl die Kurvatur durch das nachmalige Schlagen auf Schülerrücken entstanden ist. Ja? Das ist ein bekanntes Muster.
Der Pädagoge im Drama, der ständig ja mit dem Stock so ging und immer mal auf dem Rücken der Schüler ausprobiert und der dann The Line of Grace and Beauty an diesem Peitschenmodell darstellt. Da können Sie gleich springen. Vom 18. Jahrhundert zum KZ oder zu Joachim Dorf, ja, und können die Line of Grace and Beauty sofort auf der Ebene der Prügelbank in den KZs darstellen. Brauchen Sie nur ganz kurz reinschieben, Sie brauchen kein Wort zu sagen. Es demonstriert jemand die Line of Grace and Beauty, eine wunderbare eurythmischen Schwingung, macht noch ein bisschen Stein rein, ein bisschen Allmenschheitliches. Da schiebst du von rechts einfach nur eine Prügelbank rein. Du kannst vielleicht den Ameisen mit dem Stockchen schlagen, dass die Kurvatur sichtbar wird, aus. Das ist unüberbietbar. Da agiert nämlich die Welt dann selber. Die Dinge werden zu Partnern, weil wir uns auf die Objekte, die Instrumente, die Kulissen, die werden zu Partnern, weil wir uns ja auf die Selbstvergewisserung orientieren, die wir in der Konfrontation mit ihnen erreichen. Ja? Ich kann euch ja mal meine Videos vorführen. Ich habe ja sowas über Jahrzehnte als Theatermensch gemacht. Ihr habt ja als Dramaturg bei Sellner und Gnecco angefangen, war ja mit 23 Jahren schon Chefdramaturg in Luzern, ein ganz heller Junge, nebenbei auch noch eben Adorno bespielt, ungefähr nach diesem Modell. Ja, jetzt eine schöne Aufgabe fürs nächste Mal, bitte finden Sie heraus, auf welche Weise wir Adorno fanden. Ja? Berühmte Rede, dass ihr uns gefunden habt. Das soll ein gefundenes Fressen für dich sein. Also gut, Adorno hat halt sehr gut mitgespielt, wirklich unglaublich intelligenter, wichtiger Gott in unseren Vorgaben, Kulturheld und ein Barbar von Gnaden. Das war unglaublich, wenn Adorno auf seinem schwarzen Flügel mit der Rede über die Angestelltenkultur uns zur Auszeichnung besonderer Leistungen nach Hause mitnahm und zeigte, wie auf seinem großen Steinwehflügel aufgeschlagen auf einem weißen Spitzendeckchen ein Kristallaschenbecher stand und daneben grüne Kakteen in kleinen Töpfchen und die hatten so eine Halskrause, die Töpfchen, ja, da oben. Ja, da wusste es der Mann, der ist bei sich. Ja. Er ist selber der Fall der Angestelltenkultur, über die er mit Horkheimer lange berichtet hat. Der ganze autoritäre Krampf, das ist alles er selbst. Ja. Er sagte kein Wort, führte sich uns nur zu sich nach Hause und da sahen wir die Bescherung. Das war Atta Atta. Atta Atta gehen mit Adorno, einmal nach Hause zu Gretel. Ja, Spitzendeckchen, Kristallaschenbecher auf dem schwarzen Flügel und zwei grüne Kakteentöpfchen mit Rüschen um den Pott, in dem sie standen. Ja, da war klar, das war ein Märtyrer.
Und das sagst du konsequenterweise ohne Polemik.
Ja, natürlich, weil ich ja mein ganzes Leben so zugebracht habe.
Ja.
Und in deinen Augen war ich immer eine lächerliche Gestalt. Du hast mich nicht mal in die Dokumentation der Texte aufgenommen, weil du solche Angst davor hast, dass ich deine Konzepte versauen könnte.
Nein.
Obwohl ich im Roten Salon genauso vorgetragen habe wie alle anderen.
Aber nicht zum Thema Gentechnologie. Das ist eine andere Geschichte. Aber es fand ich offenbar doch sehr zu kränken. Ich kann sagen, dieser Vortrag wird im nächsten Buch.
Na, selbstverständlich, hör mal. Wir sind Selbstfesselungskünstler. Guck mal in eine Biografie bei Dumonts Künstlerlexikon. Findest du da Selbstfesselung als Strategie moderner Künstler? Nein, wir haben völlig umsonst gelebt. Herauskommen die Enzensbergers und die Graz, die alle irgendein kleines bürgerliches Hauptsache noch miterleben können. Oder wie Bora, der schreibt, Freitland kriegt wunderbar, interessant, da kommt die Kultur zu sich selbst. Wir anderen, die in Wupper und Ruhr, ja, 1946, aber ich dachte eigentlich, er würde es selber sagen, Günter Eich, Ruhr oder Wupper münden in die Ägäis ein, ja, in Cuxhaven und Rüben wächst Rom und Attika. Das ist die Erfahrung der Leute, die wirklich im Krieg waren und nicht Krieg imaginierten als gelangweilte Lümmel aus bürgerlichen Familien. Ja? Günter Eich, Stille Gehöfte, 1956 geschrieben, 52 kommen. In Kürbis und in Rüben wächst Rom und Attika. Gruß von Rüben, wo einst die Welt geschah. Die Verbindung mit der Ruhe.
Wir wissen jetzt, dass
Christoph an der Ruhe ausgesetzt war, weil die Ägäis in die Ruhe einmündet. Weil er damit mit der antiken Welt, mit unserer Kulturgeschichte verbunden war.
Aber sollte es nicht alles im Wohnzimmer bleiben? Ist dir das nicht eigentlich ganz recht?
Ja gut, insofern, als wir doch immer darauf aus sein müssen, den Lebensraum, in dem wir uns gerade befinden, ja, zu einem solchen Weltzimmer zu machen. Das ist eigentlich ja die...
Ich wollte eigentlich in dem Zusammenhang, also dieses Modell finde ich, sowohl was das Theater betrifft, wie auch das, was meinen persönlichen Lebensentwurf betrifft, schlagend. Ich wollte nur jetzt wissen, Christoph hat ja, und das ist mir auch plausibel, dieses Projekt im Atta Atta, da hast du was drüber gesagt, die Kunst ist ausgebrochen. Wofür du hier plädierst, ist ja im Grunde genommen doch eher ein Kunstbegriff oder ein ja. Selbstbild der Kunst, was du hier reflektiert hast, was vielleicht der einzige Ausbruch der Kunst ist, was eingeschränkt ist.
Was ist der totalitär faschistische Weg, Atta Atta als Heilsverbrechen? Erzwingungsstrategie des Absoluten durch Mord, Totschlag, Töten. Also die eigentliche Strategie des endgültigen Stillstellens der Welt in einem Zustand, an dem die bösen individualistischen Menschen nichts mehr ändern können, wo sie endlich akzeptieren müssen, das ist es für alle Zeiten, das Paradies.
Und jetzt dachte ich natürlich immer, die Kunst hätte anders als der Faschismus, anders als das Gesamtkunstwerk, anders als die totalitären Strategien zur Vernichtung der Menschheit, die Möglichkeit, diese Erfahrung, diese Sehnsucht, damit alles endgültig vorbei, ewig und ruhig ist, in einer anderen Sphäre zu realisieren, so dass es bei lebendigem Leib erfahren kann. Das ist das,
wo haben wir doch die ganze Zeit geredet hier.
Das wäre der Ausbruch bei gleichzeitigem Dableiben.
Genau.
Ja,
und ohne Endgültigkeit und ohne, das ist das Zeichen, Irreversibilität. Wiederholung, Reversibilität, ja, ist auch in der Hinsicht für alle Denker dieses Systems wichtig. Todesstrafe ist nur deswegen nicht akzeptabel, weil sie irreversible Folgen hat.
Genau.
Kulturell oder humanitär oder so zulässig sind nur Handlungen, die wiederholbar sind, die also reversibel sind. Alles Irreversible ist zur Strategie der Erzwingung des absoluten, ewigen, größten etc. totalitär faschistisch ein Weg, ein Teil der Moderne. Und der gleiche Anteil der Moderne ist eben die Erreichung und Offenhaltung der Reversibilität, der Weg der ewigen Wiederholung. Alles mit Ewigkeit beginnt beim Einführen des Ohnmachtspathos bei Nietzsche. Der Übermensch bei Nietzsche ist ja nicht, wie er gelesen wird, derjenige, der aus dem überwältigenden Fundus schöpfen kann und damit alles klein macht, sondern jemand, der die Distanz zur Größe durch die Lächerlichkeit seiner eigenen Demonstrationen darstellt. Er will Ewigkeit, er sehnt sich nach, das ist das Verlangen, aber es ist halt Sehnsucht als inneres Bild, als Begriff oder wie du eben sagst, als Studiodemonstration, auf der Bühne, im Atelier, da gehört es hin, ins Wohnzimmer, aber nicht auf den Königsplatz, nicht auf die Straße und nicht in die Realisierung durch industrielle Produktionsverfahren.
Denn alle Kunst will Ewigkeit, heißt
ja.
Alle Lust
für
Ewigkeit. Alle Lust für Ewigkeit.
Nietzsche.
Alle Lust für Ewigkeit. Und jetzt würde man also sagen können, die Kunst soll von dafür führen, dass einem Hören und Sehen vergeht, so wie die totalitären Strategien. Aber man muss es eben hören und sehen.
Das sind eben dieses Paradoxon, dass alle den höchsten Genuss kultureller, heldischer und damit eben barbarischer Taten darin sehen, die Welt endlich in totaler Ruin stillzustellen, aber den Weltuntergang am Fernsehen zuschauen zu können.
Ja.
Das ist aber schon seit 25 Jahren die höchste Lust des westlichen Bürgers.
Die Welt geht unter, aber wir sind live dabei.
Wir sind live dabei, ja. Kommen Sie zu uns, hier leben Sie. Ja. Hingegen, ich habe das so gemacht, Sie müssen sich vorstellen, den Abstand der Welt hier in Berlin. Sandra Maischberger verehrt war zum Rock wie eine Jüngere. Denn täglich, wenn es Abend werden will, bietet sie mehrfach inständig, bleiben Sie bei uns. Und sieht dabei direkt dem NTV-Zuschauer Brock durchs Objektiv ins Auge. Also gut, denn solange ich hier bin, stirbt keiner, versicherte Barzot schon 66 auf der Kammerspielbühne in Frankfurt am Main. Erwiesenermaßen hielt er sein Versprechen. Wo immer ich das gemacht habe, solange ich hier bin, stirbt keiner, das ist ein ganzes Stück, ist keiner gestorben. Mit realen Ärger.
Warum das so bleibt?
Ja, weil ihm sein Publikum tatsächlich vor Beifuß glaubte. Und dass sie ihm geglaubt hat, ist eben der Tatsache abzulesen, dass keiner gestorben ist, solange er das gesagt hat. Dies Ihnen zum Beispiel für den Lohn der Angst. Sandra steht hier, Christoph, bleiben Sie bei uns. Das ist der Ruf schlechthin. Jeder, die ins Küken gibt, Signal. Mama, wo bist du? Ja? Kontaktlaute, Versicherung. Wir geben Kulturraum, immer die Laute, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns. Das Witzige ist, dass keiner meine Texte versteht, wie man mir gesagt hat jetzt, weil ja keiner mehr weiß, dass es die Jünger von Christi waren, die ihm sagten, Herr, es will Abend werden, Herr, bleib uns, denn es will Abend werden. Wie sich aber nun diese Geschichte, heilsgeschichtliche Bericht, heute allabendlich erfüllt, das will keiner wissen. Sandra Maischberger ist die größte Aufklärerin mit diesem Satz, bleiben Sie bei uns. Warum? Weil sie dann zur Jüngeren des rettenden Jesus der Zuschauerschaft wird, also der normalen Adressatenschaft. Denn indem sie sagt, bleiben Sie bei uns, spricht sie ihn ja als den Herrn und Meister an. Und es ist ja tatsächlich das Publikum der Meister des Akrobaten, der dann im Fernsehen auftritt. Ja? Also es ist ein heilsgeschichtlicher Vorgang, der sich da. Bleibe bei uns. Und das ist die Botschaft. Deswegen auch bleibe bei uns. Nicht aufhören, nicht unterbrechen. Wir wollen noch nicht nach Hause gehen. So ein Tag wie heute dürfte nie vergehen. Ewig weiter, weiter, weiter. Das ist doch bis zum Abwinken, das heißt bis zur Erzeugung des Bewusstlosigkeit. Alles, was Sie heute hören, Kulturveranstaltung ist, Sie soffen weiter, bis der Arzt kam. Ja? Sie gingen weiter bis zum Abbrechen. Und die jungen Leute haben solche Sprüche drauf. Ja? Das ist der schönste Hinweis darauf, dass Sie alle mit dem Heilsgeschehen sind. Spaziergehen als Heilsgeschehen, das ist hier.
Ja, das
Zuschauen
ist,
als Heilsgeschehen.
Das ist großartig. Da gibt es ja auch diesen frühen Kanon, den wir vielleicht einstudieren sollten. Aber es drängt sich der Verdacht auf, dass das Ganze aus einem trivialen Missverständnis resultieren könnte, wenn man nämlich sagt, Herr Jesus, bleiben Sie mal hier, denn es will Abend werden, dann kann das ja auch nichts weiter bedeuten als die triviale Geschichte, jetzt ist von so spät, geh lieber nicht nach Hause, bleib lieber hier, so wie wir das ja, wenn wir bei uns abends einen trinken und dauert bis 3 Uhr oder der muss noch irgendwo hinfahren, sondern ihm einfach anbieten, heute Abend bleibst du mal bei uns, dann können wir trinken, dann brauchst du auch nicht mehr.
Aber gerade der Witz ist ja gerade, dass trotz dieser Trivialität, natürlich meint die Maischberger auf dieser Ebene, ist nur trivial. Bleiben Sie bei uns, jetzt machen wir eine Werbeunterbrechung und gleich komme ich wieder. Also, ja, geben Sie den Kanal nicht an andere frei. Natürlich, aber die Heilsgeschichte setzt sich eben gerade durch diese Ebene des Unterhaltungsmilieus,
das heißt, die Heilsgeschichte ist identisch mit dem völlig säkularen Hinweis, fahr lieber nicht mehr Auto, du bist zu besoffen, bleib lieber hier.
Richtig, ne? Aber man muss den Bezug wissen. Wenn man nämlich nicht weiß, dass die Jünger zu Christus sagen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, dann ist das von der Maske Maischberger Natur so banal, trivial, dass wir es eben gar nicht wahrnehmen. Wenn wir es aber wahrnehmen als das so banal und trivial, dann ist es eben die grandioseste Vergesicherung, die Kultur ermöglicht. Ich bleibe bei dir. Ich lasse mich nicht allein. Ja? Solange ich hier bin und so weiter. Das ist das, was wir eigentlich vergewissern. Und wenn ich was lernen will, irgendwo hingehe, dann gucke ich immer, geht es anderen genauso wie mir? Und dann bin ich ganz befriedigt. Auch die haben Schmerzen, auch die verstehen nicht, auch die sind irritiert, auch die haben Hunger und so weiter. Ja? Sobald ich so bin wie alle anderen, bin ich relativ sicher in meiner Selbstwahrnehmung. Erst wenn ich Halluzinationen habe, die andere nicht haben, dann heißt es, oh, verdammt nochmal, jetzt muss ich aber aufpassen. Ja? Erst wenn ich von mir glaube, ich kann etwas, was andere nicht können, dann wird es gefährlich. Ja? Also wir müssen uns tatsächlich theatralisch als Vorgabe verstehen, so zu werden, wie alle anderen sind, ohne es zu wissen.
Und es ist genau wahrscheinlich deshalb so, dass du sagst, dass deine Texte da nicht vorkommen oder man deine Texten nicht glaubt, weil du diese Fähigkeit hast, also in einer Qualität wie Karl oder Alf Edel oder weißt du, also wo auch kluge, also wo gedacht wird in einer Art und Weise, wo man es aber bei dir natürlich so sportiv vorgetragen dann wirklich kaum glauben kann und auch sagt, das ist eine Gefahr, weil der denkt mich nachher noch um oder mit.
Ja.
Und bleiben Sie dran, also bleibt an mir dran.
Ich kann aber nur aus einem Grund nicht lachen. Eine der Folgen meiner Kriegstätigkeit als junger Panzerschütze, Panzerfäusteschütze mit anderen 8- bis 14-Jährigen zusammen, war unter anderem, dass der Nerv hier durchtrennt ist. Das heißt, ich kann nicht lachen wie andere, wenn ich spreche. Ich kann das nur, wenn ich nicht spreche, mutwillig dann durch Aktivierung anderer Nerven. Die Leute meinen aber, ich sei so bierernst oder todernst, weil ich... Also so wie du
meinst. Aber vielleicht ist das sogar noch eine große Qualität mehr, weil wenn du das noch hättest, dann würde man dir gar nichts glauben. Also weil das Phänomen Harald Schmidt zum Beispiel, das würde ich nämlich sagen, ist absolut der andere Sektor. Das ist nämlich der, wo wir uns dann vom Fernseher praktisch, wie wir die Katastrophe angucken, darauf ein, dass da einer auch noch den Witz über die Katastrophe mitliefert. Und der lacht dann auch noch und ist auch noch witzig in seinen ganzen Gesten und tralala macht da auch noch eine Aufführung. Und
deswegen ist die Schlussfolgerung für uns alle, wir können nicht sicher sein, ob wir nicht morgen doch noch die Kalaschnikow nehmen oder in den Flieger steigen und einen nächsten September inszenieren.
Und deshalb würde ich dich bitten...
Je älter man wird, desto weniger ist man dessen sicher.
Ich
fürchte mal im Theater, die Radikalität der Alten, die ja immer weniger zu verlieren haben, immer weniger zu fürchten haben, dass die radikalisierten Alten die nächste Generation der Atta-Attas sein werden.
Kannst du dann noch ganz kurz sagen, warum und vielleicht einmal probieren, eine Definition von Atheismus, vielleicht der Alten?
Bei den Alten ist das, da habe ich eine Ausstellung, ein Buch dazu gemacht, etc., kann man immer noch nachlesen. Bei den Alten ist es eine Art von Gewinn der Ausgangslage, der Position, die sich alle immer wünschen, nämlich, ich muss mich nicht mehr um meine Karriere kümmern, es geht gar nicht mehr. Ich muss nicht noch was werden wollen, es geht gar nicht mehr. Ich muss nicht auf Vollkommenheit trainieren, ich merke nur, alles ist begrenzt und schief. Also ich bin von alleine nicht mehr orientiert auf das, was für die 15- bis 65-Jährigen noch gelten mag. Jetzt muss ich mich anders orientieren. Wie denn? Das heißt doch wirklich nur unter Aufbietung aller Möglichkeiten, auch morgen noch vorzukommen, weil ich doch heute Abend schon sterbe. Wie mache ich das? Ich vererbe etwas. Ich gebe Leuten etwas von meinem Vermögen und denke, damit werden die agieren und in 20 Jahren noch erzählen, ja, unser Opa Barzon, das war doch ein lustiger Mensch. Ja. Friede seiner Asche, noch ein Pott auf dem Friedhof. Ist wird so gemacht, bringt aber nicht viel. Man kann ein Werk schaffen. Also Kunstwerk, der schreibt, der bleibt. Ja. Man kann Staatengründer werden wie Lenin. Was erlebt man dann nach 70 Jahren? Selbst das monumentalste Werk der bisherigen Weltgeschichte, die Schaffung der UdSSR, im Eimer. Ja, wie komme ich dann auch zu dem Glauben, dass durch Werkschaffen mein Wirken jenseits der Schwelle meines Todes, mein Anwesensein in der Zukunft garantiert werden kann?
Ist es nicht noch fataler, weil dein Werk, das du für die Nachwelt geschaffen hast, ist ja...
Moment.
Ist es nicht noch fataler, weil dein Werk, was du für die Nachwelt geschaffen hast, ist ja praktisch in deinem alltäglichen Lebensmodell ein Werk für die Zukunft. Wenn du tot bist oder wir tot sind, wie das dann in der Ewigkeit, selbst wenn es das größte Werk aller Zeiten sein sollte, wie das dann rezipiert wird, außerhalb des in dir konstituierten Kategoriensystems, ist völlig unklar. Ja. Vielleicht benutzen die das dann als Klavierstuhl oder irgendwas.
Ne? Also muss ich mir schon was anderes einfallen lassen. Und das ist der Druck, der auf den Alten, sobald sie noch bei Verstand sind. Die meisten Alten nehmen ja dankbar die Kennzeichnung als vergessliche Trottel und so weiter entgegen. Also mir kann nichts mehr passieren. Die erwarten von mir nur noch von Trottel zu vergessen. Ich übe das auch. Aber diejenigen, die bei Verstand bleiben, das sind heute ziemlich viele, die müssen sich dann schon andere Wege ausdenken. Und damit wären wir jetzt auch wirklich beim Schluss, nämlich bei der göttlichen Antwort aus Wilhelm Meister. Bei der Erfindung des Theaters in diesem Sinne, also der Erfindung des Publikums, des Dramaturgen und so und so weiter. Das heißt, einer bestimmten Art der Einflussnahme auf die jeweils Lebenden, durch die Erziehung, durch die Ausbildung, das, was der Dramaturg so macht, ja, nicht nur Theater spielen, sondern unter den Bedingungen der Dramaturgie, Wirksamkeit kalkulieren, das wird ja zum ersten Mal im Willermeister erfunden und systematisch dargestellt. Deswegen ist man Lehrer geworden, also ich zum Beispiel, ja, um diese Art von Orientierung zu erreichen. Die Orientierung auf die jeweilige nächste Generation mit bestimmten Formen der Einflussnahme. Und die bestehen darin, dass man anderen Projektionen zur Verfügung stellt, in die hinein sich dieser Entwurf einer Biografie des zukünftigen Lebens, des großen Lebens, des erzählbaren Lebens, des erfüllten Lebens, des glücklichen Lebens sich entwickeln kann. Ja? Und wo man sozusagen selber immer als Anschauungsbeispiel für das Nichtgelingen auftritt, manchmal bei Philemon und Baucis natürlich auch für das Gelingen auf der Ebene der Normalitätserfahrung, das ist ja Philemon und Baucis wirklich der Höhepunkt des menschlichen Daseins in Sozietät, einer mit dem anderen. Bleibe bei mir, die sind auch beieinander geblieben. Also diese Projektion sind wir beim Theater. Das Theater liefert dem Zuschauer am Beispiel des Akteurs die Einpassung in diese großen Gedankenkonzepte, in diese Vorstellungen, in diese Bildwelten, ja, der verschiedensten Arten, der Endlichkeit, der Wiederholbarkeit und so weiter, sodass man sich selbstständig in diese Muster einpasst. Mit anderen Worten, die Alten bestätigen das, was gegenwärtig wieder unter Kanonbegriff läuft. Einen bestimmten Set von Bildern, Sprachformen, Metaphern, Konstrukten, Konzepten, die alle miteinander teilen. Und weil sie sie alle teilen, als Angehörige einer Theaterkultur beispielsweise, können sie auch das, was da real geschieht, als Wirkung auf sich selbst annehmen und übernehmen. Ja, das Fitting in heißt es heute. Das Einpassen, andere nennen das Design, die Theorie Design, also das Fitting in, das Einpassen in diese Attitüden-Passepartouts, in diese großen Visionen, Schemata, Begriffe, Weltbilder, das muss das Theater bieten. Und man kann sich in dem Maße lebendig zeigen, wirksam zeigen, wie man am Entwurf genau dieser Visionen, dieser Begriffswelten, dieser Vorstellung, Weltbilder etc., am Beispiel des Theaters oder meinetwegen auch des Verhältnisses Enkel zu, des Großvaters zum Enkel wirksam werden kann. Ja, ich komme in einem großen Zusammenhang vor, heißt das mit anderen Worten. Das ist die Erzählung meines Lebens. Und die anderen sitzen und hören zu. Also so wie der Zuschauer sitzt und den Bühnenakteur zuhört und zuschaut. Ja, und da sieht man, in welchem großen Zusammenhang kommen wir denn jetzt vor. Ewige Erzählung, immer ewige Fortsetzung der Erzählung. Berühmte Rede unter dem Affenbrotbaum in der afrikanischen Community. Oder entsprechend Dorflinden in Europa oder Buddha-Bäumen in Indien. Ja, dann ist das Theater ein großer Buddha-Baum, ein großer Affenbrotbaum, eine große Linde von dem Dorf. Wenn wir abends da reinkommen und uns auf die Bretter setzen, dann sitzen wir sozusagen am Martala, da sitzen wir am Brunnen vor dem Dorf, da steht ein Lindenbaum, da sitzen wir den Baum, der ja die Achse des Menschen Verbindung Erde, Kosmos darstellt, wie alle Säulen, deswegen Säulen eben gestaltanalog zum Menschen und Baum ausgeprägt worden sind, also die große Ekbrasil, die große Yggdrasil, die große Weltenesche, wagnerische Motiv, und hört dann die große Erzählung mit Einpassung des Erzählers, Zuhörer in die Erzählung ein. Die Suggestivität, die Kraft eines guten Schauspielers, eines guten Sprechers, wie zum Beispiel der Vespa, der gerade gesprochen ist, ist, dass der Zuschauer in die Vorstellungswelt, über die er da am vorgelesenen Text Buddenbrocks etc. berichtet, selber mit einbezogen wird. Ja, ewig diese einprojizierende Probieren des Fitting-ins. Wie passe ich da rein? In welche Erzählung komme ich vor? Und ich möchte endlich nochmal das älteste Wagner-Bühnenbild sehen, wo wirklich die Yggdrasil-Esche, ja, das hat der Mann ja nicht erfunden, wo das Schwert in der Esche steckt. Das Schwert ist ja das, was den Erzähler auszeichnet, der vom Ende der Rede am Ende der Rede jetzt zur Tat übergeht. Er stürmt von der Bühne in sein Publikum und schlägt alle Zuhörer tot. Das ist das Motiv. Solange der Erzähler, tausend eine Nacht, das ist dasselbe Motiv, solange er fortfährt, tausend eine Nacht, noch immer weiter, wird er nicht geköpft, es passiert nichts. Aber wehe, das Theater hört auf zu spielen, wehe, die Erzählung hört auf, dann kommt einer, zieht das Schwert aus dem großen Bühnenbaum, aus dem großen Baum, stürmt in Zuschauermenge und liquidiert alle. Ja, macht also das, was Helden tun, nämlich produziert Leichen. Deswegen, bitte noch weiter erzählen, nicht aufhören, weitermachen. Deswegen dieses Tausend-eine-Nacht-Motiv. Ja, das ist auch inhärent in dem, was hier gerade vor sich geht. Tendenziell kann ich jetzt nicht aufhören. Ich kann das ja nur als Projektion bestätigen, immer weiter aushalten, bis ich mich vollständig verwandelt habe in meine Erzählung. Ja, das wäre dann der Augenblick gekommen, wenn ihr mich für jetzt ist er durchgedreht, jetzt ist er verrückt, jetzt ist er abgehoben. Jetzt ist er gar nicht mehr in der Welt.
Das Harte Zeichen. Ist aber, dass, wenn der Punkt, wenn der Punkt droht, dieser Sättigungspunkt, dass man sagt, wenn er jetzt noch weiterredet, ist er durchgedreht,
ja.
Dann werden wir gezwungen, wieder in den Wald zu ziehen und Leute umzubringen, ja. Bevor wir das nächste Mal wieder erzählen können. Das gibt es bei den Kannibalen in Afrika, ja. Die überfallen einen Ort, dann haben sie 10 Jahre Zeit, sich darüber zu unterhalten, schmücken das immer mehr aus und dann sind sie an einer Stelle, wo sie sich wieder mit der nicht virtuellen, realen Mordgeschichte befassen können. Und das ist natürlich ein schreckliches Element dieser Regelkreisläufe.
Richtig, man muss die Objekte,
du hast ja eben selbst gesagt,
die Dinge der Welt wieder ranschaffen,
dass du doch nochmal los musst.
Ne? Ja. Je älter man wird, desto weniger ist man sicher, dass man nicht doch noch in den nächsten Turm reinfliegt oder die Kalaschnikow nimmt oder eine Granate explodieren lässt. Das ist ja die Tragödie des Alters. Die andere, die harmlose ist, man nimmt die Rolle an, die einem zugewiesen ist, nämlich Gaga, Senilität, Rumschlurchen und Abschied.
Ist das auch dann so, dass man dann im Alter, weil man dann auch nur noch so wenig zu verlieren hat, dass man wer in der Versuchung ist?
Ja, man ist radikaler. Mhm. Alte Menschen sind per Zustand, in dem sie sich befinden, radikal. Also mit dieser Radikalität des Alters kann das kein Junger aufnehmen.
Das lässt hoffen.
Sehr gut. Ich danke euch allen. Beherzigt meine Worte.
Mein Sohn.
Mein Vater.